Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Der ein Wessi ist, aber nie so vorgestellt wird als der westdeutsche Journalist Joachim Scholl. Anderes kann der Bestsellerautor Thomas Brussig erzählen, denn wenn sein Name fällt in Kritiken oder Artikeln, heißt es regelmäßig der ostdeutsche Schriftsteller. Warum ist das so? Das war nur eine der Fragen, die sich die Berliner Journalistin und Literaturkritikerin Cornelia Geißler gestellt hat im Vorfeld eines Buches, für das sie 16 literarische ostdeutsche Stimmen zusammengetragen hat, die mal den umgekehrten Blick wagen. Der Westen, eine ostdeutsche Empfindung, heißt der Band. Und wer bei diesem Titel gleich an einen anderen ähnlich klingenden Titel denkt, der hat ganz recht. Wir lösen das gleich auf mit Cornelia Geißler und Thomas Brussig. Beide sind zu uns ins Studio gekommen in unsere Lesart. Ich grüße Sie alle herzlich, fein, dass Sie wieder zuhören. Vor 3 Jahren machte dieses Buch Furore und macht es immer noch, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Geschrieben vom Literaturprofessor Dirk Oschmann. Eine deftige Streitschrift war das über die Ignoranz und Arroganz der Westdeutschen. Jetzt breitet ein anderes, frisch erschienenes Buch ein differentes Tableau auf. Mit diesem nicht nur augenzwinkernden Titel vielleicht, der Westen, eine ostdeutsche Empfindung. 16 Autorinnen und Autoren, die alle aus Ostdeutschland stammen, schreiben über den Westen. Darunter ist auch Thomas Brussig seit seinem Wenderoman Helden wie wir. Konstanter Bestsellerautor. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Brussig.
Guten Morgen.
Sie und 15 weitere Kollegen, Kolleginnen und Kollegen wurden dazu aufgefordert, mit jeweils einer konkreten Frage, die Cornelia Geißler gestellt hat. Sie ist Journalistin, Literaturkritikerin in Berlin, auch bei uns. Wie schön. Willkommen, Frau Geißler.
Guten Morgen.
Sie haben dieses Buch zusammen mit Ihrem Verleger, wie Sie im Vorwort schreiben, mit Gunnar Tinibulk entwickelt, der ebenfalls in Ostdeutschland geboren ist, 1985, mit 14 konnte er ausreisen, auch erst mit dem Text vertreten. Und Sie, Frau Geißler, sind in Ostberlin geboren, waren zum Studium in Moskau, als die Menschen in der DDR 1989 auf die Straße gingen. Was waren denn Ihre Empfindungen, wenn Sie sich erinnern, wenn das Wort der Westen fiel?
Oh, ich hatte da schon immer eine Sehnsucht einerseits und gleichzeitig auch einen Widerstand. Und damit zeigt sich eben auch, wie unterschiedlich die Empfindungen sind. Also ich hatte mich sehr für westdeutsche Schokolade, für Jeans, für westdeutsche Musik, Filme, Bücher interessiert. Also es gab bestimmte Bücher, die ich unbedingt lesen wollte und die schwer zu kriegen waren. Und andererseits war ich natürlich auch das habe ich so gelernt und natürlich war mir das unangenehm zu wissen, dass es das gibt im Westen, Arbeitslosigkeit und sowas, aber eben auch gegen Aufrüstung, NATO-Doppelbeschluss. Also die Empfindungen waren immer schon widersprüchlich, aber ich wusste immer, ich kann erst mit 60 mal dahin fahren, wo ich gerne hin möchte. Und also diese Sehnsucht bestand immer, auch mal nach Paris oder London oder New York zu können.
Wie war das bei Ihnen, Herr Brussig?
Naja, das war ganz ähnlich. Also der Westen hat immer eine Faszination ausgestrahlt. Und bei mir kam dann aber noch dazu, dass ich im Palasthotel gearbeitet habe, wo eben der Großteil der Gäste oder eigentlich alle Gäste mehr oder weniger aus dem Westen waren. Nicht nur aus der Bundesrepublik, sondern eben überhaupt, also du musstest damit Valuta zahlen. Und dadurch hatte ich täglichen Umgang mit Westdeutschen. Und das waren auch wirklich die angenehmsten Gäste, die man sich so vorstellen konnte. Also ich konnte gut mit denen, aber mir war auch immer klar, dass das ein ganz anderer Menschenschlag ist als wir. Und als dann nach dem Fall der Mauer dann tatsächlich eine Wiedervereinigung diskutiert wurde, dann habe ich immer nur gedacht und habe das natürlich auch gesagt, aber damals hat ja keiner auf mich gehört, dass das, wie soll das gut gehen? Ja, die sind zwar wunderbar, aber die sind ganz anders. Das kann ich mir nicht vorstellen mit denen zusammen. Ja,
wie ist denn jetzt, Frau Geißler, nach 35 Jahren, was war jetzt eigentlich der Auslöser für dieses Buch, für diese Idee, ja, mal sozusagen den anderen Blick auf den Westen zu werfen?
Tatsächlich ist Dirk Oschmanns Buch sowas wie die Vorgeschichte. Also, dass auf einmal nochmal wieder der Blick auf den Osten so gelenkt wurde, was dem Osten angetan wurde sozusagen. Also, wie der Osten klein geredet wurde oder dass der Osten immer so dazu herhielt, die Stimmung im Lande zu erklären, dass eben die AfD nur im Osten gewählt wurde. Wie man ja weiß, ist es nicht so, dass es nur im Osten ist. Und auf einmal wurde wieder über den Osten so geredet wie in den 90er Jahren, als wäre der Osten irgendwie das, wo man mal gucken muss. Wie machen die das? Wie treiben sie es da, die komischen Menschen im Osten? Es gab irgendwie so eine merkwürdige neue Welle und wir haben uns dann gefragt, wir haben uns tatsächlich einfach mal nur so unterhalten und Gunnar Zünneburg sagte, warum spricht denn keiner über den Westen? Und wir müssen doch mal gucken. Und dann haben wir so drüber geredet, wer schreibt denn über den Westen von den Ostlern? Und viele Leute mit Ostbiografie sind ja auch, die wir dabei haben in dem Buch, sind ja auch früh in den Westen gegangen, als zum Teil als Kinder oder sind schon im Vereinten Lande aufgewachsen. Und da wollten wir immer gucken, die verschiedenen Stimmen zusammentragen und eben nicht in einer Streitschrift wie bei Dirk Oschmann, sondern die Vielstimmigkeit der Literatur nutzen, die Perspektivwechsel zu zeigen, was eben, wie unterschiedlich eigentlich jeder darauf blicken kann.
Wie haben Sie denn reagiert, Herr Prössig, als der Anruf von Frau König von Frau Geißler kam und schreibt doch mal was über den Westen?
Naja, das war eine Mail und mich hat sofort so diese Ironie überzeugt oder die fand ich interessant. Ja, und dass das, der Westen eine ostdeutsche Empfindung, ja, und nun sind ja Empfindungen etwas, das kann man leicht zu übergehen, aber wie man tut es, ja, dann und dass man nun mal über das Empfinden spricht, dass eben auch der Westen bei Ostland Empfindungen auslöst, vielerlei Art. Und das fand ich erstmal einen Ansatz, den ich toll fand. Wir mussten dann nur schauen, also weil sie ja, Cornelia hat ja das Konzept mit den Fragen, welche Frage denn mir gestellt werden sollte.
Wir kommen gleich auf die Frage, die Sie gestellt bekommen haben, aber das war sozusagen die Idee. Ne? Jeder der Autorinnen und Autoren bekommt eine ganz konkrete Frage. Ging es dann leicht, die Autorin zu gewinnen? Manche wollten ja auch, glaube ich, gar nicht, ne?
Nee, manche wollten auch einfach nicht mehr mit dem Osten so in Verbindung gebracht werden und haben dann auch gesagt, also eine zitiere ich da auch, eine Autorin, die sagte, ich muss mir langsam mal überlegen, ob ich Schriftstellerin sein will oder Ostlerin. Also weil eben diese Kategorisierung immer passiert, der ostdeutsche Schriftsteller Thomas Brussig, aber nicht der westdeutsche Schriftsteller Thomas Hettchen. Also deshalb haben auch Leute abgesagt und andere haben abgesagt, weil sie einfach viel zu tun haben und so. Und auf die Fragen bin ich gekommen, weil wir, wenn ich gefragt werde, was bedeutet dir der Westen, dann muss ich mich auch sammeln und überlegen, in welcher Hinsicht. Konsum, Reisen, Politik. Also jeder hat ja da unterschiedliche Ansätze, weil der Westen ja auch ein großes Wort ist. Und deshalb wollte ich auch, damit nicht alle nur irgendwie aus ihrer Kindheit erzählen oder so, für jeden etwas Spezielles als Blickwinkel haben und natürlich auch von der Literatur ausgehend. Weil es ja alles Autorinnen und Autoren sind, habe ich Fragen gestellt, die irgendwie von ihren Büchern ausgehen.
Und die Frage an Herrn Brössig lautete, kann der Westen eigentlich auch über seine Errungenschaften lachen? Was haben Sie denn da gesagt? Haben Sie gleich mal gelacht, Herr Brössig?
Naja, ich habe, wie man das so tut, wenn einem Fragen gestellt werden, die man nicht so besonders mag, ich habe die Frage dann einfach anders beantwortet. Also ich habe über das Lachen überhaupt gesprochen und darüber, dass eben das Lachen, indem man etwa über etwas lacht, ist es nicht mehr dasselbe wie vorher. Also man kann etwas durch Lachen auch verändern oder man kann den Blick auf etwas verändern, indem man darüber lacht. Ja, also dieser Satz, darüber kann ich doch nur lachen, das sagt man, wenn man einer Bedrohung entgegentreten will, ja, oder einer vermeintlichen Bedrohung. Und so ging es mir eben, da ich so eine Art Erfinder oder Vorreiter bei der Ostkomödie bin, musste ich damals auch schon immer erklären, also Westen habe ich immer wieder gehört, naja, aber die DDR, das war doch so schlimm, kann man denn darüber lachen? Und dann musste ich denen immer erklären, also dass wir da keine Komödien drüber machen, weil es so lustig war, sondern weil wir einen anderen Blick darauf gewinnen wollen, weil wir das anders sehen wollen. Die DDR, als sie existiert hat, ja, war sie also hat sie mir oftmals Gefühle von Ohnmacht und Frustration und Hilflosigkeit und Schmerz bereitet. Aber als sie dann weg war, wollte ich ein anderes Verhältnis dazu gewinnen. Und damit war ich nicht alleine. Und es gibt auch viele, die eben nicht, also bis heute nicht über die DDR lachen wollen. Aber um zu erklären, dass es eine Strategie ist, um mit etwas fertig zu werden, dazu, also das habe ich in der Zeit gemacht und heute sage ich eben, dass eigentlich brauchen wir sowas, wir Deutschen, wir brauchen sowas wie eine Corona-Komödie. Ja? Nicht, weil diese Corona-Zeit so komisch war, sondern weil sie uns solche Schmerzen zubereitet hat, weil sie uns so zerrissen hat und weil wir damit irgendwie noch nicht fertig sind, auch argumentativ nicht. Und dass da, also wenn es uns da gelingen würde, da das Komische auch zu entdecken und da einen Komödienstoff draus zu bauen. Ich bin dazu nicht in der Lage. Aber
ich wollte gerade fragen, weil also Ihre Analyse ist wirklich ernst und tiefgründig, aber gleichzeitig auch doch wieder auch durch von Humor durchtränkt. Und das mit der Corona-Komödie dachte ich, ja, wer soll sie eigentlich schreiben? Ja, ich meine, ich kann mich noch erinnern, als ihr Buch damals Helden wie wir aufkam und wie ja der Westen komplett mitlachte und sagte, hey, das ist ja super, ein großartiges Buch. Ja, ich meine, Cornelia Geißler, wie haben Sie denn eigentlich als Ostdeutsche damals diesen Roman gelesen? Haben Sie gesagt, naja, geht so? Oder war es wirklich auch lustig für Sie?
Da muss ich eine Pause machen, merkt man schon, macht sich schlecht im Radio. Ich war gar nicht so begeistert. Also als wir uns kennenlernten, war das erstmal holpern zwischen Thomas Brussig und mir.
Wir haben eine schwierige Geschichte. In dem Roman auch noch, ich muss insofern Schutz nehmen, ich habe es mir auch erlaubt, Christa Wolf durch den Kakao zu ziehen. Und da und das ist natürlich auch etwas, wo ich meinen Ostlern eine Menge abverlangt habe und das ist Cornelia Geißler nicht mitgegangen.
Das geht nicht.
Das ist ja auch nachvollziehbar. Jeder Mensch hatte recht, meine Bücher nicht zu mögen oder nicht oder abzulehnen.
Aber es ist doch genau das Interessante. Ich weiß noch, dass also alle meine westdeutschen Kolleginnen und Kollegen fanden diesen Roman toll. Cornelia Geißler sagte, ich fand ihn gar nicht so toll. Warum denn? Weil da vielleicht ihre Heldin Christa Wolf plötzlich karikiert wurde? Oder was war der Punkt? Ich meine, Sie haben ja eigentlich genau das, was da in dem Roman entfaltet wird. Also auch diese Alltagsgeschichten in der DDR. Sie haben das ja selber miterlebt.
Ja, das Ulkige ist ja, dass zu der Zeit immer nach dem Wenderoman gerufen wurde und wir alle warteten darauf, wer schreibt nun diesen Wenderoman, und dann kam dieser Wenderoman und der erzählte nicht die friedliche Revolution und die deutsche Vereinigung, sondern er erzählte sie, also gab es nicht irgendwie wieder als nur Erzählung, sondern eben machte sich drüber lustig. Und das war vielleicht dieses Erstaunen damals, aber natürlich ist es ein sehr, sehr wichtiges Buch für die deutsche Literaturgeschichte mittlerweile und ich kann es jetzt auch anders lesen und ich war ja auch irgendwie in dieser Geschichte verhaftet und habe dort, also da vielleicht so gewisse Phantomschmerzen erstmal.
Ich meine, wenn man so bei den Genres mal bleibt, die Ostkomödie, es gibt eigentlich keine Westkomödie in diesem Sinne, ne?
Drum stellt sich diese Frage, ja.
Ja, na, weil eben diese, ich habe das ja schon gesagt, also weil dadurch, dass die DDR nicht mehr da war und man sich jetzt gefragt hat, wie bewertet man das, war das Gelächter eine Strategie. Aber diese Herausforderung jetzt, dadurch, dass den Westen gab es immer und der war sozusagen eine sich selbst immer wieder ablösende Gegenwart, aber es gibt nicht das davor und danach, ja, und diesen harten Schnitt, den eben für die Ostdeutschen der Fall der Mauer und die Einheit bedeuteten. Und dadurch gab es eben auch nie diese Bilanzierungssituation, die Frage aufkommen ließ, wie machen wir es denn nun? Wie bilanzieren wir denn diesen abgeschlossenen Zeitraum? Ja?
Wie gehen Sie denn eigentlich, Herr Brussig, ja, mit dieser immer noch wirklich obstinaten Zuweisung um der ostdeutsche Schriftsteller? Sie haben mal gesagt, ich bin lieber ein Tscheche im Körper eines Deutschen.
Naja, das sage ich auch immer, dass ich bin ein Tscheche im Körper eines Deutschen, weil die Tschechen, ja, Tschechien ist ein kleines Land und da kannst du sozusagen als Schriftsteller kannst du sagen, was du willst, ohne gleich zu befürchten, dass du ernst genommen wirst. Ja, wenn du als Deutscher was sagst im Ausland, dann hat es immer so, sie denken jetzt über eine Atombewaffnung nach. Was bedeutet das, werden sie als nächstes mit Atomwaffen auf uns schmeißen, ja, wenn man da als Schriftsteller was Falsches sagt. Aber es ist schon so, dass ich deutscher Schriftsteller bin ich nur im Ausland. Und dass ich in Deutschland ein ostdeutscher Schriftsteller bin, damit habe ich mich abgefunden. Da habe ich mich mal so in den Nullerjahren habe ich mich mal so darüber aufgeregt und dann habe ich gesagt, ach, das wird nicht mehr, also komm.
Es ist auf jeden Fall, also Ihr Beitrag, wie gesagt, 16 sind insgesamt, es sind noch Anke Feuchtenberger ist dabei, Katja Lange-Müller, Julia Schoch, also wirklich viele, viele prominente Stimmen. Wenn Sie sich den Band jetzt durchblättern, Frau Geißler, hat sie eigentlich Was hat Sie eigentlich am meisten verblüfft?
Ja, also das ist jetzt zum Glück der Werbeblock. Julia Schoch ist übrigens nicht dabei.
Oh.
Mich hat eigentlich jeder Beitrag überrascht. Jeder Beitrag war dann, also ich hatte ja bestimmte Vorstellungen mit den Fragen, die ich gestellt habe. Und trotzdem haben die meisten doch nochmal ganz anders geschrieben, als ich erwartete. Also Kerstin Hensel hat zum Beispiel Miniaturen geschrieben. Und Katja Lange-Müller, klar, da wusste ich, die sollte ja übers Berlinern schreiben, weil sie als Berliner Autorin sich auch schon oft darüber lustig gemacht hat, dass die Westberliner ja so alle so reden, als kämen sie aus Hannover. Aber sie hat da was anderes entdeckt, dass es also mittlerweile auch im Westen berlinert wird. Und Steffen Popp zum Beispiel schreibt über seine Verwandtschaft mit anderen Autoren und Autorinnen und die eben zum Teil aus dem Westen kommen, wo das im Schreiben gar nicht wichtig ist. Und Julia Frank als Erzählerin schreibt ein Essay.
Ich habe Julia Frank gerade mit Julia Schoch verwechselt, fällt mir gerade auf.
Ein Essay über die Veränderung des Westens und in europaweit gesehen und Tom Müller über sein Aufwachsen in den 90ern und Thorsten Schulz über sein Aufwachsen in den 60ern, 70ern. Also jeder hat einen anderen Blickwinkel und ja, oder wie Constanze Neumann in Italien erstmal ein Verhältnis zu ihrer Biografie gefunden hat. Also jeder ist besonders und keiner hat mich jetzt besonders überrascht, sondern alle eigentlich.
Haben Sie eigentlich Dirk Oschmann gefragt?
Ich habe ihn gefragt, ob wir diesen Titel haben können.
Ach so.
Weil der Titel ja an sein angelehnt ist und er hatte gesagt, ja klar, und das ist, freut er sich drüber und deshalb haben wir auch einen Blurb von ihm auf dem Buch.
Der Westen, eine ostdeutsche Empfindung, das Buch herausgegeben von Cornelia Geißler mit Thomas Brussig und vielen anderen, ist jetzt im Kanon Verlag erschienen mit 176 Seiten für 22 €. Frau Geißler, vielen Dank Ihnen für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Und auch Ihnen besten Dank, Herr Brussig, alles Liebe.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jackie Thome und eins der Bücher meines Lebens ist Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Ich habe dieses Buch Anfang 2020 gelesen, nachdem es 2019 den Booker-Preis bekommen hat und war sofort fasziniert von der Kraft und Buntheit der Figuren. Es geht um 12 britische Frauen unterschiedlichen Alters. Die sind von 17 bis Mitte 90 Jahre alt. Sie sind meist Einwanderinnen, also meist nicht weiße Britinnen aus der Karibik, aus Afrika. Sie leben alle in London und ich hatte so viel Spaß mit dem Buch, weil es geschafft hat, Leichtigkeit, Schwere und Problematiken und auch ganz viel Liebe auf so eine einzigartige Art und Weise zu beschreiben und unterzubringen. Was mich auch fasziniert hat, ist der Stil der Autorin von Bernardine Evaristo, die eigentlich Lyrikerin ist und ohne Interpunktion arbeitet. Das hört sich allerdings jetzt komplizierter und anstrengender an, als es ist. Das Buch liest sich wahnsinnig leicht und wahnsinnig angenehm. Und es ist auch eins der Bücher meines Lebens geworden, weil es hat mir von Anfang an gefallen und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hat mich der Hessische Rundfunk angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel daraus machen möchte. Und das habe ich dann gemacht und war mein erstes Hörspiel und es hat fast genauso viel Spaß gemacht. Oder es hat genauso viel Spaß gemacht.
Mädchen, Frau etc. Der Roman von Bernardine Evaristo. Ein Buch ihres Lebens von der Schriftstellerin Jackie Thome. Hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute mit einem Buch über den reichsten Menschen der Welt, den man anfangs noch bewundert hat, inzwischen aber mehr den Kopf schüttelt, wenn die Rede auf ihn kommt. Klar, es geht um Elon Musk. Über ihn ist schon viel geschrieben worden. Nun konzentrieren der kanadische Historiker Quinn Slobodian und der US-amerikanische Journalist Ben Tarnoff diese und ihre Analyse in einem Wort, das ihrem Buch den Titel gibt: Muskismus. Wir sind jetzt mit unserem Kritiker und Redaktionskollegen Konstantin Hühn verbunden. Grüß dich, Konstantin.
Hallo Joachim.
Im Untertitel heißt es Aufstieg und Herrschaft eines Techno-King. Das hört sich erstmal wie eine Biografie über Elon Musk an. Da gibt es ja schon etliche. Ist es das?
Nein, eine Biografie ist es nicht, auch wenn man in dem Buch durchaus viel über Elon Musks Leben und Denken erfährt. Aber der Anspruch des Buches ist es eigentlich weniger, Elon Musk als Individuum in den Blick zu nehmen, sondern ihn als Symptom zu betrachten. Also nicht zu fragen, wer ist Elon Musk, sondern eher, wofür steht er? Welches Weltverständnis verkörpert er? Und eben das, was sie Maskismus nennen. Und darunter verstehen sie sowas wie eine bestimmte Herrschaftsform oder, wie sie schreiben, ein mögliches Betriebssystem für das 21. Jahrhundert. So ein bisschen vergleichbar zu dem, was der Fordismus, benannt nach Henry Ford, für das 20. Jahrhundert war.
Und wie entwickeln Sie da dieses Betriebssystem? Wie legen Sie die Autoren Ihr Buch an?
Also erstmal gehen sie eigentlich ganz ähnlich vor wie andere Musk-Interpreten auch oder vielleicht auch Musk-Biografen, also eng am Leben und Schaffen Musks entlang, von seiner Kindheit in Südafrika bis hin zu Doge. Aber sie nehmen diese Lebens- und Schaffensstationen jeweils eigentlich eher als Ausgangspunkt für eine breiter angelegte Analyse des gesellschaftlichen Kontexts, der politischen und ökonomischen Bedingungen, die Musk und sein Wirken jeweils geformt und ermöglicht haben. Ja, also zum Beispiel wie die Höhe der Leitzinsen nach der Finanzkrise Musks Aufstieg bedingt hat oder wie er von der Privatisierung von Rüstungsprojekten nach 9/11 profitiert hat, solche Dinge.
Man verändert sich denn dadurch das Bild, das wir von Elon Musk haben, als Selfmade-Milliardär, als Kettensägen-schwingender Staatsverächter oder eben auch, ja, als Tech-Genie?
Ja, also vieles von dem, was Sie da zusammentragen, ist jetzt nicht ganz neu. Etwa Musks haarsträubender Rechtsextremismus, für den Sie viele Belege nochmal sammeln. Aber Sie haben doch einige wichtige Punkte, die so dem herkömmlichen Bild von Musk widersprechen, gerade was jetzt so den Staatsverächter oder den Selfmade-Milliardär angeht. Denn wie Sie sehr gut analysieren können, keine seiner Unternehmungen wäre ohne Staatsaufträge, ohne direkte staatliche Förderung oder eben mindestens Grundlagenforschung möglich gewesen. Sie betonen also, dass Musk eben kein Libertärer ist, der den Staat abschaffen will, sondern eigentlich eher mit dem Staat verschmelzen möchte. Und das ist eben auch ein Merkmal des Maskismus, dieses den Staat unterwerfen für die eigene Macht und den eigenen Profit instrumentalisieren.
Aber ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen. Ich meine, Sie haben, Konstantin, du hast vorhin vom Fordismus geredet. Da habe ich noch einen Begriff bei Trumpismus, hört man ja auch immer. Denkt man sofort an, ja, Rücksichtslosigkeit, wir sind die Tollsten, America first, ich pfeife auf Gesetze. Aber Maskismus, was ist es denn eigentlich dann so nach Slobodien und Tarnow? Kann man das auf Adjektive bringen oder auf Substantive?
Genau. Also zum einen ist es das, was ich gerade schon angedeutet habe. Ja, diese symbiotische Beziehung zum Staat, die aber nicht nur eine Ausnutzung meint, sondern auch, dass der Staat abhängig wird oder verschiedene Staaten abhängig werden von Musk und anderen Tech-Eliten. Ja, durch sowas wie Privatisierung von Infrastruktur, zum Beispiel eben Satelliten oder Raketenstarts, was man tatsächlich ja auch bei einem Unternehmen wie Palantir beobachten kann, jenseits von Musk jetzt als Unternehmer. Und dazu kommt das, was die Autoren Festungsfuturismus nennen. Das finde ich einen sehr treffenden Begriff. Das leiten sie so ab aus einer Analyse der südafrikanischen Apartheid. Damit meinen sie so eine Art Verbindung von Hardcore-Modernisierung, von Tech-Optimismus mit einer rassistischen Unterdrückung und Ausgrenzung von rassifizierten anderen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist der wirklich ernsthafte Versuch, Mensch und Maschine zu verschmelzen, also so eine Art Cyborgismus. Und auch der ist aber wieder ganz eng verbunden mit so einer rassistischen Reinheitsfantasie und auch mit Musks Transphobie. Und wie sie das herleiten, wie das alles zusammenhängt, das fand ich schon sehr spannend. Mhm. Das Problem ist nur, das bleibt alles sehr stark auf Musk selber konzentriert. Und dadurch wird ein bisschen unklar manchmal, wo Musk als Person aufhört und der Maskismus anfängt. Mhm.
Dankeschön. Konstantin Hühn über dieses neue Buch von Quinn Slobodien und Ben Tarnow, Maskismus, Aufstieg und Herrschaft eines Techno-King, übersetzt aus dem amerikanischen von Stefan Gebauer, erschienen im Surkamp Verlag mit 281 Seiten für 22 €. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ebenso wütend wie zart schreibt die Autorin Dieter Zipfel in ihrem einem Kammerspiel gleichenden neuen Roman »Es ist hell und draußen dreht sich die Welt« über weibliche Selbstbestimmung, über das Kinderhaben und die Sehnsucht danach, über Beziehungen und die Leerstellen darin. Zwei Paare verbringen eine Woche in einem Luxusapartment in Südfrankreich. Matze und Felix verbindet eine Jugendfreundschaft. Ihre Partnerinnen Lynn und Eva verbindet zunächst gar nichts. Sie entwickeln aber dennoch bald eine bestimmte Nähe, die festgefahrene Bilder ins Wanken bringt.
Man sieht sie Eva nicht an, diese Kraft. Sie hat so feine Glieder wie eine glutenintolerante Geigerin. Alles ein Trick. Ihre Schönheit, ihre finanzielle Abhängigkeit, die Selbstlosigkeit. Eva kann es mit jedem aufnehmen.
Dieter Zipfel hat mit Es ist hell und draußen dreht sich die Welt einen Roman über Female Rage und Female Freundschaft geschrieben. Heute Abend stellt sie ihn zusammen mit der Journalistin Meredith Haaf in der Berliner Buchbox vor. Danach liest sie in Freiburg, wieder in Berlin und in Hildesheim. Deutschland versteht sich als Erinnerungs- und Aufarbeitungsweltmeister. Aber wie kommt es dann, dass Rechtspopulisten Wahlen gewinnen und nie wieder zu einer Phrase verkommt? Max Czolek und Hadidja Haruna-Oelker denken in ihrem neuen Buch Alles auf Anfang darüber nach, wie man die deutsche Gegenwart so einrichtet, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Heute Abend sind sie zu Gast in Rostock. Franz-Paul Helms.
Sie argumentieren, wäre die deutsche Erinnerungspolitik wirklich so erfolgreich, na, dann würde es die AfD gar nicht geben und die ganzen Wahlerfolge. Und außerdem zitieren die beiden auch die vielen rassistischen und antisemitischen Anschläge der letzten Jahre, bei denen deutsche Gewaltgeschichte sich ja wirklich wiederholt hat.
Alles auf Anfang, auf der Suche nach einer neuen Erinnerungskultur. Max Czolek und Hadidja Haruna-Oelker lesen und diskutieren heute ab 19 Uhr in der Kunsthalle Rostock, im März in Düsseldorf und Dortmund.
Ich würde sagen, Politisches im Literarischen beginnt dort, wo die Sprache selbst zur Infrastruktur von Erinnerung wird.
In ihrem neuen Roman Nelka entfaltet Autorin Svenja Leiber eine atmosphärisch dichte Erzählung über Erinnerung, Schuld und die lange Nachwirkung historischer Gewalt. Ausgangspunkt ist ein Brief, den der alternde Martin erhält. Eine Frau kündigt darin ihren Besuch an. Sie musste als Jugendliche Zwangsarbeit auf dem Gut leisten, das er damals verwaltete und auf dem er immer noch lebt. Und sie will, dass er sich an das erinnert, wovon sie selbst sich endlich befreien muss. Heute Abend liest Svenja Leiber aus Nelka in Kiel.
Nelka, die als Jugendliche deportiert und zur Arbeit gezwungen wird, wobei sie zugleich in ein zutiefst asymmetrisches Verhältnis zu einem Mann gerät, ist zunächst Ware oder Tauschobjekt in einem System absoluter und brutaler Macht. Aber sie verwandelt diesen Status und davon handelt dieser Roman.
Mit unerbittlicher Präzision verfolgt Svenja Leiber, wie sich Nelkas Geschichte und die mit ihr verbundenen Verletzungen in Landschaften, Körpern und Biografien eingeschrieben haben. Sie liest heute aus Nelka um 19 Uhr im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel, danach in München und in Berlin.
Und das war Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Holen wir uns wieder literarische Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel und heute telefonieren wir nach Kamenz in Sachsen, wo Sandra Kretschmar die Robert-Philipp-Buchhandlung betreibt. Vor 2 Jahren ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchhandlungspreis für die allerbeste Buchhandlung. Hallo, guten Tag, Frau Kretschmar.
Hallo.
Entschuldigung, habe einen falschen Knopf gedrückt, pardon. Ich habe gerade gesagt, haben Sie gehört, ne, dass Sie vor 2 Jahren sind Sie ausgezeichnet worden, ja, mit dem Deutschen Buchhandlungspreis und auch für eine besondere Publikumsnähe, über die immer geredet wird. So, Ihre Buchhandlung ist so ein zentraler Treffpunkt in Kamenz geworden. Sie machen auch viele Veranstaltungen mit Lesungen, Diskussionen. Ist das immer noch so?
Ja, ne? Ja, das ist nach wie vor der Fall, genau. Und das macht auch unheimlich viel Spaß. Wir sind immer sehr gut besucht, unsere Veranstaltungen sind auch immer sehr schnell ausverkauft. Das spricht ja auch dafür, dass die Leute auch wirklich ein großes Interesse an unseren Veranstaltungen haben. Sehr schön.
Und die Krise im deutschen Buchhandlung betrifft sie nicht, ihre Kundinnen, die bleiben ihnen treu?
Wir haben ja das Glück, dass wir kein unmittelbares Thalia vor der Nase haben. Demnach sind wir doch relativ, ja, wie soll ich sagen, also noch sehr gut besucht. Thalia ist schon ein großes Problem in der Buchhandelsbranche.
Kommen wir zu Ihren Empfehlungen, Frau Kretschmann. Wir beginnen mit einem Sachbuch aus den USA, geschrieben von Robert Kolker, ein gefeierter Journalist und Autor. Seine Bücher sind Bestseller. Auch Hidden Valley Road war das, ein Buch über eine amerikanische Familie, das Sie entdeckt haben, Frau Kretschmann. Worum geht's da?
Es geht um eine wahre Geschichte einer amerikanischen Familie und die ist verknüpft mit der Erforschung der Schizophrenie. Und im Grunde 1960 hat diese Vorzeigefamilie die ersten Kinder bekommen. In der Summe waren es dann irgendwann 12, 10 Söhne und 2 Töchter. Aber nach und nach erkranken dann eben leider 6 der 10 Söhne an Schizophrenie. Und
6 von 10, ja?
Also genau, 6 von 10 Söhnen sind an Schizophrenie erkrankt und bei manchen entwickelte sich diese Krankheit so ein bisschen schleichend, bei anderen bricht sie eben schlagartig aus. Und das eben zu einer Zeit, als Schizophrenie der Medizin noch ziemliche Rätsel aufgab und eben teilweise mit Medikamenten oder Elektroschocktherapie experimentiert wurde und man auch verrückterweise die Schuld wahlweise auch bei einer dominanten Mutter, so hat man das beschrieben, oder halt in den, also gegeben hat oder halt in den Genen suchte. Und dieses Buch erzählt diese Reise über die vielen Jahrzehnte teilweise, wo man eben nicht wusste, was mit diesen Jungs ist oder überhaupt erstmal, wo das herkommt. Ist es im Grunde genetisch weitergegeben oder warum erkranken eben nur 6 dieser Kinder und nicht der Rest? Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil eben der Blick auch darauf gerichtet wurde, dass diese medikamentösen Behandlungen teilweise auch mehr Schaden angerichtet haben, als irgendwie geholfen haben, zum Beispiel.
Hidden Valley Road. 500 Seiten habe ich gelesen, ist die deutsche Ausgabe stark, das Buch von Robert Kolger auf Deutsch im BTB Verlag. Und wir wechseln jetzt scharf die Sphäre und gleiten in die Musikwelt von Berlin, wo Alexander Hacke einen ja schon legendären Namen hat als Mitglied der einstürzenden Neubauten. Im Herbst hat er eine aktualisierte Version seiner Autobiografie vorgelegt mit dem schlichten Titel Krach. Was ist das denn für ein Memoir, Frau Kretschmer? Verzerrte Erinnerungen, wie es im Untertitel heißt.
Genau, das ist im Grunde seine überarbeitete und erweiterte Autobiografie und es schildert seinen Werdegang von der klassischen Musik, die er so als Teenie oder als ganz junges Kind im Grunde auch geliebt hat, über ja, den wilden Westberliner Underground und seine Rolle halt ab 1980 in der Band Einstürzende Neubauten. Und erzählt von seiner Jugend zwischen Punks und Hausbesetzern und Lebenskünstlern, von seinen musikalischen Experimenten, teilweise auch Drogen und Beziehungserfahrungen, aber eben auch von seinen internationalen Projekten und auch von seinen späteren Jahren mit seiner Frau Danielle.
Picciotto, berühmte, ja, genau. Bekannte Künstlerin hier in Berlin, macht tolle Sachen, ja.
Genau, das ist richtig. Und ja, mit ihr sei er nach wie vor auch in verschiedenen Ländern unterwegs. Ich fand es sehr spannend. Ich muss zugeben, ich habe es immer noch in der Hand. Also ich bin erstmal bei 177 Seiten, aber ich finde es klasse. Er kommt im März übrigens zu uns und liest am 17. März, genau, bei uns in der Buchhandlung. Freue ich mich sehr drauf.
Nee, er war auch schon mal unser Gast und es ist ein toller Gesprächspartner. Haben Sie eigentlich schon mal ein Neubautenkonzert gesehen?
Nein, persönlich noch nicht.
Das müssen Sie mal machen. Die spielen ja leider nicht mehr so oft. Ich habe auch die Jahrzehnte gebraucht, bis ich da mal hin bin, weil ich dachte, ist ja nur Krach. Aber es ist spektakulär, professionell und großartig. Ja, also ich bin ein richtiger Fan geworden.
So, und also, dann sollten Sie das lesen, genau.
Ja, und dieser Krach, also das Buch Die verzerrten Erinnerungen von Alexander Hacke, die sind im Ventilverlag erschienen. Und jetzt haben Sie, Frau Kretschmann, noch ein Sachbuch für Kinder auf Ihrer Favoritenliste. Ist schon wenig älter, heißt Hüben drüben, als deine Eltern noch klein und Deutschland 2 waren. Ganz zauberhafter Titel. Es hört sich nach einem Geschichtsbuch an. Welche Geschichten werden denn da erzählt von der Autorin Franziska Gehm? Für Kinder, der Illustrator Horst Klein hat sie gezeichnet.
Es geht um die um so alltägliche Erlebnisse von Max, der wohnt halt in der BRD, und dann von Maya, und die wohnt in der DDR. Und das wird immer so verglichen. Also man hat, wenn man das Buch aufklappt, auf der linken Seite den Max, wo dann immer so beschrieben wird, wie so sein Alltag abläuft und was zum Beispiel Max gern futtert, also so tagsüber halt unterwegs ist. Und eben von Maya, die wie gesagt in der DDR lebt und wie ihr Alltag stattfindet. Und das ist so ohne Fingerzeig, was irgendwie besser oder schlechter, sondern es ist einfach so dieses, also Kindern verbildlichen, wie unterschiedlich diese Leben waren, aber dann doch auch wieder ähnlich. Also ich finde das ein ganz klasse Buch, um das, gerade Kindern, die mit dieser Zeit eben nichts anfangen können.
Das ist ein wunderbarer Bogen, den wir jetzt schlagen zu unserem Gespräch vorhin. Weiß nicht, ob Sie es zufällig gehört haben mit Cornelia Geißler und Thomas Brüssig über den Osten, über den Westen als ostdeutsche Empfindung. Haben Sie auch schon von dem Buch gehört?
Ja, das kenne ich, genau.
Es gibt ja mehrere in der Richtung. Die müssen Sie mal einladen. Also, im Klett-Kinderbuch ist Hüben drüben von Franziska Gehm und Horst Klein veröffentlicht. Und das waren Sie dann, die Lektüre-Tipps von Susanne Kretschmer von der Robert-Philipp-Buchhandlung in Kamenz. Schönen Dank, Frau Kretschmer, Ihnen alles Liebe, bis bald mal.
Danke, bis bald, tschüss.